22. Kapitel. In endloser Einsamkeit vermählen sich Himmel und Wüste. Oft hört Elia fernab eine Hyäne lachen. Dann denkt er an Isabel. Er gelangt über den Regenfluss Araba bis zur Nordwestflanke des Seir. Außerhalb eines von Karawanen benutzten Walles findet er ein Sandloch, der Schutz für eine Nacht. Er nimmt davon Besitz. Hier ist jener Ort, wo Israel unter Moses Führung nach rund 35 Wanderjahren aus der großen Wüste herausgelangt war. Und von hier aus zog es in 5 Jahren um den Seir bis zum Jordanübergang. 30 Jahre entfielen auf den Verbleib am Sinai und dem Wege bis zum Nordwestzipfel des Seir. Sonderbar. Er ist von Be'er Seba 10 Tage gegangen, mit einer Nachtruhe dazwischen. Soll er, des Volkes Gnadenweg entsprechend, noch 30 bis zum Horeb brauchen? Insgesamt also 40 Tage, wie es einstmals Jahre waren. Herr, dein Licht leuchtet gnadenreich. Mein Verdienst lässt sich nicht mit deiner Güte messen. Mir wäre aber leichter, wenn du nicht ganz unzufrieden mit mir bist. Er horcht und seufzt. Lastenfreier, Lastenträger, wann werde ich da sein? Von Zephat wandert er an Kades und Hazeroth vorbei zum Sinai, Israels einstiger Zug. Manchmal glaubt er sich verirrt zu haben, über sich die Unendlichkeit eines ungemessenen Himmels, unter sich den armen Sand der Welt, der den Menschen und ihrer Gebundenheit entspricht. Im Ganzen braucht er bis ans Randgebiet des Sinai 35 Tage. Am Stab kerbt er die Tage ein. Sinnend betrachtet er die Runen. Wie ist ihm denn? Seit der Kost, die ihm der Schöne brachte, kam nichts mehr über seine Zunge. Er befühlt sich, stellt jedoch fest, dass sein Körper keinen Mangel hat außer jenen, der auch bei genügender Kost sich nach solchem Gewaltmarsch zeigen würde. O Vater, was tust du mir? Deine Rechnung wird zu hoch, ich kann sie nicht bezahlen. Ein Wort umsäuselt ihn. Elia, habe ich dir eine Rechnung vorgelegt? Oder greifst du unnötig in meine heilige Lade? Herr, Elia sieht sich um, doch nur die fühlbare Gottesnähe ist ihm gewiss. Dankbar gibt er sich zufrieden. Vater, lass mich jetzt dein Sohn sein und nicht dein Prophet. Aber auch als Sohn bin ich der Rechnung nicht gewachsen, besonders nicht, wenn ich unnütz danach griff. Doch du, Vater, lehrtest mich das Rechnen. So wollest du nicht übel mit mir verfahren, wenn ich dein Haben und mein Soll vergeblich auszugleichen suche. Mein großer Sohn muss noch weiter lernen, bis er die väterlichen Rechnungen begreift. Vater, Elia verneigt sich demütig, dein Wort gilt nicht als Rüge, vielmehr ist es mir ein unvorstellbarer Segensquell. So bleibe ich in deiner Schule, wo es auch nach allen vollkommenen Vollkommenheiten aus deines Urseins Tiefe Neues zu erkennen gibt, das deine Schöpfungstage füllt. Elia, wandere aus der Vollkommenheit zur Vollendung jedes Tages, und auf Horeb wird dir dann viel Klarheit werden. Herr, dir habe ich versprochen, deinem Willen nachzugehen, darum bewege ich dein Wort. Obwohl der Sand die Glut verdoppelt, die die Atmosphäre glasklar niederwirft, läuft der Prophet die letzten 5 Tage und Nächte ohne eine Rast. Am Berge angelangt, verharrt er stundenlang in brünstigem Gebet. Plötzlich wankt er, die Augen flimmern ihm, die Ohren brausen, und in Schultern, Lenden und Füßen fühlt er einen stechenden Schmerz. Im Umsinken denkt er noch: Ein Prophet, der des Herrn Willen in allen Stücken nachkommt, darf im Anblick des heiligen Berges nicht versagen. Der sinkenden Sonne ausgesetzt, umfängt ihn tiefe Ohnmacht. Elia, was? Wer? Elia, Herr, rufst du mich? Der Prophet erwacht. Was machst du auf meinem heiligen Berg? Ich liege nur an dessen Fuß, in der Schwäche meiner Unzulänglichkeit. So? Sieh dich um. Noch benommen widerspricht Elia: Nie wage ich, deinen Berg zu betreten, es sei denn, du trügest mich hinauf. Da hätte ich's getan, denn du bist oben. Die Schlaffheit von sich werfend, springt Elia auf. Er sieht sich im Schutze einer Höhle im obersten Grat des Horeb stehen. Unten liegt die Welt, das Menschliche. Der Himmel hängt hingegen wie ein Hut über Gottes Berg. Er breitet seine Arme aus. O, du mein allerhöchster Herr, wie bin ich bloß heraufgekommen? Vermaß ich mich, deine heilige Höhe zu erstürmen? Ja, du hast dich vermessen. Trotz des schweren Wortes steht das Licht in Gestalt vor ihm, greifbar nahe. Auf sein Antlitz fallend fleht der Mensch: Erhabener, Vergib. Wenn du so redest, mein großer Sohn, muss ich dich die Macht der Gottheit fühlen lassen. Und ich sage dir, verbirg dich, dass mein Brausen dich nicht niederstreckt. Herr, ich eiferte um dich, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten erwürgt, und ich allein blieb übrig. Man steht danach, mir mein Leben zu verderben. Das wäre wohl das Bessere gewesen, als nun auf deinem Berge vor dich hinzutreten. Da tobt ein jäher Sturm heran. Er wirft mit Macht ganze Felsteile nieder, dass die Erde weithin dröhnt. Elia springt erschrocken in die Höhle, fällt wieder hin und ruft: Allmächtiger Schöpfer, du zürnst voll Recht mit mir. Ich war müßig und habe nur getan, was ich zu tun schuldig war. Schelte, Herr, doch nimm deine Güte nicht von meinem Leben. Meinst du, meine heilige Rechnung ginge damit auf? Alsbald bebt der Berg. Elia flieht weiter ins Felsinnere, demütigt sich vor der Allkraft und spricht: Bist du Heiliger, nicht der Priester von Ewigkeit, der Abraham nach jener großen Schlacht begegnete? O hoher Melchisedek, lass mich meine Fehler büßen und reinige mich. Nun nimm nicht deine Gnade von meinem Geist. Ich will dich reinigen, bis es dich schmerzt. Sogleich hüllt ein Feuer die Bergspitze ein, und Blitze fahren hin und wieder. Nun aber flüchtet Elia nicht tiefer in das Gestein, sondern er tritt vor, kniet zum dritten Male nieder, reckt die Hände hoch und sagt: Es ist heilsam, geläutert zu werden. Ob ich aber gereinigt oder verzehrt werde, so bitte ich: Mein Gott, nimm mir alles, nur deine Langmut nicht von meinem Herzen. Ich hielt des Sturmes Macht, des Bebens Kraft und der Gewalt des Feuers stand. Willst du mich also nicht zu einem wohlgefälligen Sohne machen? Wie soll ich dir erst geben, was bereits dein eigen ist? Fragt der Heilige, während der dreimaligen Offenbarung noch unsichtbar. Aber Herr, welche Vorschrift könnte ich dir machen, wie du es tust, wie du mir auch begegnen wirst? In allen Stücken sehe ich deine heilige Sanftmut, ewig guter Vater. Begib dich auf die freie Zacke, und du sollst erleben, was immer bei dir war. Erstaunt gehorcht Elia, als er auf der schmalen Rinne steht, dem sogenannten Mosesteig, hat sich der Himmel wunderbar geweitet. Vom Azurblau strahlt die Sonne mild herab. Rundum ist es still. In Elias Herz zieht großer Friede ein. Die Lasten sind von ihm gefallen. Da ist's, wie wenn eine Hand von rechts kommend ihn erfasst und ein sanfter Wind weht vorüber wie eine Gestalt. O himmlischer Vater, jetzt merke ich, was deine Rechnung mir zu sagen hat. Noch nie entbrannte ich zu dir wie an diesem Ort. Du hast mich zu jenem Höhenteile hochgebracht, den ein Mensch erkennen kann. Geh an mir vorüber, hehres Licht, und lass mich allzeit deinen Rücken sehen. Der sanfte Windhauch wird zur Lichtgestalt. Ohne sich umzuwenden, fragt der Herr: Weshalb nur den Rücken? Dass ich dir folgen lerne, eine um die andere Zeit. Und mein Antlitz willst du nicht mehr sehen? Das wohl, Vater, doch auf Erden ist es besser, ich sehe nur noch deinen Rücken. So ist gewiss, dass ich deine Spuren nicht verliere. Schon recht, mein Sohn, jedoch, wie soll ich dich da führen? Und was ist wichtiger, meinem Fuß zu folgen oder an meiner Hand zu gehen? Wieder eine schwere Aufgabe, und das Resultat ist ungewiss. Bedenke ich, dass man halb an deiner guten Hand verbliebe und halb deinen heiligen Füßen folgte, so ist das nur gedanklich möglich. Doch der Weltweg ist ein Werkweg. Gehst du vor mir her, so kann ich nicht zugleich an deiner Seite wandeln. Selbst wenn du mich in übergroßer Liebe neben dir gehen lässt. Sieh, so ein kleines Stückchen müsste ich doch hinter dir verbleiben. Denn du bist der Herr. Mein Sohn. Die Gestalt wendet sich. Und der Prophet sieht Gott wie noch nie gesehen, trotz aller Offenbarung. Vater! Mehr bringt er nicht heraus. Auf der schmalen Rinne kniet er nieder und greift mit beiden Händen fest ins Lichtgewand. Komm, Michael. Wir reden vor der Höhle miteinander, auf dem Platz, wo ich Mose die Gesetze übergab. Der Herr führt den ganz Verdutzten zum Felseingang zu einem Stein, auf dem die Tafelrunen sichtbar sind. Michael, zaghaft fragt Elia: Herr, warum nennst du mich denn so? Weil du es bist. Aber nur auf meinem Berge gilt des Geistes Name. In der Welt verschließe ihn und lass ihn niemand wissen. Ich verstehe nicht ganz. Möchtest du es nicht erklären? Nötig wäre es gerade nicht, weil auch ein Elia das begreifen kann. Doch die Demut hindert dich, danach zu fassen. Sieh, du bist in meinem Reich, mein Wille Fürst, der mit dem zweischneidigen Schwerte streitet. Doch wo immer du den Michael-Willen angewendet hast, vor mir neigtest du dich niemals anders als demütig anbetend aus wahrer Liebe. Deshalb kann aus meines Schwertes Macht geschehen, was du willst. Dem Elia fehlt noch etwas. Auf meinem heiligen Herd ist deine Demut eine Kostbarkeit, die unter dem Zeichen des Tages liegt, dem Kreuz. Auch nicht einst im Reiche kannst du demütiger werden, als du bist. Die Strenge ist mir wohlgefällig, mit der du deine Rechnung prüfst. Das wäre wieder mal ein Plus. Ach Herr, du erleichterst gnädig meine gebrochene Seele. Es war ja nicht nur die Last, mein Vater, die mich niederdrücken musste, als ich das Elend dieser Jahre sah. Nein, wo meine Hand sich reckte, war der Tod. Wie käme das aus dir, der du, o Vater, ewig Güte bist? Elia, du verwechselst wieder Soll und Haben. Das Schwert ist zum Schützen und zum Schlagen da. Du schlugst den Sidonier, um die arme Tochter Ruth zu retten. Du schütztest Safats Haus, und dabei musste die Gerechtigkeit die Räuber töten. Du bewahrtest die Astotia samt ihrem jungen Sohn. Doch die Gesetzesbrecher mussten dafür große Schmerzen leiden. Herr, ich sehe noch nicht klar, wenn bei jeder Offenbarung deiner machterhabenen Liebe Gerechtigkeit die Rechnung unterstreicht, so sieht es aus, als ob deine Güte ohne Gerichtsausgleich nie wirkend ist. Elia, du könntest eigentlich etwas tiefer schauen. Du tust es nicht, weil du nur meinen Rücken betrachtest und mein Angesicht von der Seite her. Sieh mir voll ins Auge, und du wirst wissen, wie es ist. Darf ich das, o Herr, auch als Mensch? Als Geist ist's möglich. Und, Vater, eigentlich müsstest du auch ein bisschen tiefer in mich schauen. Die große Heimsehnsucht, die in mir brennt, wieder neben dir stehen und handeln zu dürfen als dein Michael, als der Wille Fürst am heiligen Herd. Gut gesagt. Gott drückt Michael ans Herz. Wie ist mir? Flüstert der Prophet. Das ist die Wonne aller Wonnen. Ich will dich ewig heimtrösten, und dein Geist wird seine Flügel breiten. Doch sei noch gesagt, dass niemals durch mein Schwert sich gut und bös zugleich vollstreckt, sondern weil in der Materie beides beieinander lebt. Nicht ich gab die Bedingung. Der Fall forderte sie heraus, zwar unbewusst und ungewollt, doch durch die Tat bestimmt. Du dachtest, es sei falsch, Obadjas Weisung, die die meine war, zu folgen. Du bist kein ungetreuer Hirte, wenngleich die Schafe ohne Aufsicht sind. Sie müssen sich entscheiden, ob sie nunmehr sich zu mir bekennen wollen oder nicht. Bist du bei ihnen, so stehen sie fest, weil deine große Liebe sie in jeder Hinsicht schützt. Doch Israel liegt im Sieb. Darum führte ich dich fort. Das Beste war das Nicht-Fragen. Warum brachte Karmel nicht der Hölle Sturz, dass Israel mir friedlich dienen konnte? Auch Obadja schwieg. Ruben Heskael, zwar demutsvoll, fragte aber, den meisten ist es Nebensache, ob ich überhaupt noch existiere. Karmel hat manche beeindruckt, die eben ernsthaft in sich gingen. Allen, das Volk im Ganzen gesehen, will lieber weltliche Steuern zahlen, als mir das Gelübde opfern, das die Seelen selig macht. Das bindet sie freilich an ein keusches Leben, an meine Ordnung, an Liebe, Demut, Gebotserfüllung, Gebet und Nächstendienst. Wäre wenigstens mein Zehnt in Israel erwacht, so säße nun ein guter König an des Teufels statt auf Davids Thron. Das Volk erhielt den Ehrennamen Jesurun, in Klammer 5. Mose 33, 26, Jesaja 44, 2. Wenige haben diesen Sinn erfasst. Jesu ist mein Menschenname, wenn die Erlösung ihre letzte Pforte öffnet. Ruhn, die Eingrabung in diesen Namen, das Geborgen, das Heimgetröstet sein. Das sollte allen Menschen über dieses Wahlvolk werden. Die Geschichte lehrt, dass nicht die Wahl geschah, weil das Volk vor meinem Angesicht am höchsten stand. Da hätte ich als Gott gar schlecht gewählt und müsste das danebengreifen eingestehen. Israel heißt der Errettete. Aus der Finsternis zum Licht emporgehoben. Das ist meine Wahl. die ich aus Luzifers Absturz gnädig traf. Im Reiche gibt es keinen Unterschied zwischen denen, die lichttreu blieben, und jenen, die erst auf dem Wege meiner Gnadenwahl getreue werden. Beide Teile sollen Jesu Ruhm sein. Barmherziger Vater, was ist beizutragen, damit aus dem es soll ein es wird werden geschieht? Ich gebe jedes Opfer sogar, Elia zögert. Mein Michaelschwert, das sich dein Jesu-Ruhn erfüllt. Ich spüre deines Herzens hehres Opfer, das auf freies Werden wartet, wo weniger als ein Hauch deines sanften Säuselns, das mir die seligste Erdenstunde brachte, es geschehen ließe. Nimm von mir, und ich bin gewiss, dass meine hohen Brüder ebenfalls bereit sind, auch zu opfern, zum Dienste deiner Liebe, zu dem es wird. Michael, ich gab dir das Schwert an jenem Schöpfungstag, in Klammer, zweiter Schöpfungstag, in Klammer, Uhrwerk. Wo mein Wille für das Werk zur Offenbarung kam. Es bedarf nicht, dass ich's dir zum zweiten Male biete. Trotzdem, deines Wortes wegen drücke ich es abermals in deine Hand. Keiner ist würdiger als du, es zu tragen bis zum Ende aller Tage, das kein Kind erlebt, weil es sinngemäß kein Ende gibt, da jeder Abend einen neuen Morgen bringt. Willst du auch als Mensch mein Schwert Träger sein? Elia legt sich beugend, beide Hände in den Allmachtsschoß. Vater, gib mir deine Gabe und lasse mich aus ihr das meine tun. Amen. Gott zeigt nach Norden. Wandere nach Damaskus und salbe Hasael zum König über Syrien. Ben-Hadads Zeit ist bald abgelaufen. Doch er kommt noch zur Erkenntnis, so meine Hand ihn schlägt aus der Liebe meines Herzens. Jener wird noch besser tun und wird viel Licht bei seiner Herrschaft sein. Für Israel salbe Jehu, den Sohn Nimses. Er soll aber warten, bis er gerufen wird. Auf dem Rückweg kehre in Abel-Mehola ein. Elisa hörte meine Stimme und erwartet dich. Er wird Prophet an deiner Stadt. Es soll geschehen, dass, wer dem Schwerte Hasaels entrinnt, den soll Jehu treffen. Und wer Jehus Schwert entrinnt, den soll Elisa treffen. nicht aber eines Todes wegen, nicht aus meiner unbeugsamen Macht, sondern weil die Taten ihre Folgen haben. Ich will lassen, übrig bleiben, 7000 in ganz Israel. Alle Knie, die sich vor Baal nicht beugten, jeden Mund, der ihn nicht küsste, und die auf Karmel zur Erkenntnis kamen. Es soll viermal aus des Volkes Rest ein Neugeblüt erwachsen, bis Israels Zeit gekommen ist zur ewigen Erhöhung oder zum Verfall auf dieser Welt. Elia wirft sich an das heilige Herz. Er kann nichts mehr sagen. Noch einmal umweht ihn ein sanfter Hauch, in welchem Gott in seiner Gestalt von hinnen geht. Der Mensch Elia spürt es nicht. Er wandert mit ihm seinen Weg.